Ihr hört Comic Review, Ausgabe 371 mit der Besprechung zu Time Before Time. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Comic Review. Diesmal habe ich ein Buch rausgesucht, da habe ich bereits in Ausgabe 64 von Hunting Down Comics davon geschwärmt. Das war damals mein Top-Pick, mein Liebling des Podcasts und ich habe diese Serie verfolgt. Ich habe gelesen. Also es gibt mittlerweile, also zum Zeitpunkt der Aufnahme gibt es 4 Hefte. Demnächst erscheint das Trade Paperback, aber es wird 5 Hefte haben. Also insofern, kleiner Disclaimer, ich habe das Ende von Volume 1 noch nicht gelesen, hat aber einen Grund, weil bei Zeitgeschichten muss man ein wenig vorsichtig sein, aber es wird, wer auf der Image schaut, der sieht, dass da auch noch ein paar mehr Hefte kommen werden. Es ist nicht so das richtige Ende, aber ich wollte auch mir so eine gewisse Ungewissheit hier lassen, was denn bei rauskommt. Aber wie gesagt, das Daumen hoch. Ich liebe dieses Buch, ich liebe diese Reihe. Geschrieben ist es nämlich von Declan Shelby und Roy McConville, wobei Declan Shelby eigentlich immer eher als als Künstler unterwegs war. Wir denken nur an Injection, dort hatte er mit Warren Ellis einen relativ umfangreichen Band gemacht. Dann hat er bei Savage Town, glaube ich, zum ersten Mal was geschrieben und jetzt halt dann danach. Also ich will nicht ausschließen, der hat sicherlich noch mehr gemacht, aber wie gesagt, Co-Autor ist Rory McConville. Ganz ehrlich, so vom Namen her hatte ich da auch nichts großartig auf dem Radar. Im Buch selbst ist, also in den Heften hinten selbst ist, Werbung für Written in Blood und ich glaube, der hat auch noch für, wie hieß es nochmal, Adventure Time, so ein funny Ding irgendwas gemacht. Aber wie gesagt, kongeniales Paar. Ich weiß nicht, wer da jetzt der federführende Autor hinter diesem Buch ist. Und ich muss sagen, ich bin begeistert. Wir folgen im Prinzip 2 Protagonisten. Ich weiß nicht genau, ich habe den Podcast mir von Hunting Down Comics nicht nochmal angehört. Der Hauptcharakter ist Tatsu. Der lebt im Jahr 2140 und ist ein Schmuggler für ein Syndikat. Er bringt quasi mit einer Zeitmaschine in unterschiedlichen Qualitäten gegen Geld andere Leute in Zeiten zurück, die besser sind oder die sie sich erwünschen. Das Syndikat ist so ein Konglomerat von Betrügern, das merkt man in diesem Buch dann immer wieder, dass sie die Preise halt drastisch erhöhen und dann einfach Familien zerreißen und manchmal Leute auch zurückbleiben. Und in Band 1 wird diese Timekapsel des Syndikats von einer FBI-Agentin entführt. Und dann wird es relativ schnell, also zum einen lustig und zum anderen halt ein wenig verworren im Sinne von zeitreisenmäßig immer verworren. Auf der einen Seite werden so Themen thematisiert, ihr wisst schon, was ich meine, wenn es Zeitreisen wirklich geben würde oder wenn tatsächlich was beeinflussbar wäre, dann hätte man schon viel vorher, also schon geraume Zeit vorher, irgendwelche Veränderungen merken müssen. Auf der anderen Seite gibt es auch noch eine Gegenorganisation, die mit dem Syndikat in Clinch liegt und versucht da irgendwie nicht so viel von der Zukunft, von der Zukunft zu erfahren. Und dann entspinnt sich so eine Geschichte, weil eben, wie gesagt, Tatsu eigentlich fliehen wollte und dann die FBI-Agentin die Zeitmaschine zerschossen hat und nun sind sie ein wenig gestrandet und versuchen sich da zurechtzufinden. Dann erfahren wir ein wenig mehr natürlich über die FBI-Agentin. Wir haben Tatsu, der ist immer noch so ein bisschen im Unklaren. Ich glaube, selbst nach 4 Heften, also wir als Charakter glauben, das ist ein guter Mensch, gutherzig, wobei auch dann irgendwann angedeutet wird, so dass man eben nicht Schmuggler einfach mal so wird, sondern dass da vielleicht auch noch irgendwelche Leichen im Keller sind. Aber wie gesagt, wir haben, glaube ich, angekündigt, sind bei Image Comic 6, 7 oder Hefte, also sind die noch kommen werden. Ich denke mal, wenn der erste Run 5 Hefte hat, wird der nächste mindestens auch 5 Hefte haben. Und es macht einfach Spaß, dieses Buch zu verfolgen. Es selbst beschreibt sich als eine Mischung zwischen Saga und Looper, wobei ich bei Looper nicht ganz sicher bin. Ah ne, das war ja Head Looper. Also Looper, diesen Film, könnte schon sein. Saga, eher nicht, auch wenn die Welt toll gezeichnet ist. Also gezeichnet als Autor und im Sinne des Zeichners. Ich glaube, ich schwafel hier ein wenig rum, aber ich mag dieses. Ne? Also Joey Palmer hat das wundervoll gemacht. Das hat so einen leicht raffen Stil. Das ist nicht jetzt glatt poliert wie oder nicht so hoch auf Hochglanz getrimmt wie Saga zum Beispiel. Das ist viel mehr Schwarzanteile. was wir so von anderen Künstlern kennen, auch die Grafik als solche, die hat Ecken und Kanten und die Figuren, die wirken manchmal ungelenk, aber das passt zu diesem Zeitreisenabenteuer. Und auch die Kolorierung von Chris O'Halloran, die ist eigentlich relativ einfach. Ne? Also die Akzente setzen die schwarzen Outlines und dann kommen da einfach Farben rein ohne großen Farbverlauf, was die Sache aber trotzdem spannend macht. Herausstechend ist, und jetzt brechen wir bald die Zunge wieder, ist natürlich das Lettering. Hassan Osaman Elau, der auch für seine YouTube-Videos bekannt ist, der hat hier ganze Arbeit geleistet, denn dieses Buch liest sich wirklich flüssig, auch wenn mehrere Textblasen vorhanden sind. Die Soundeffekte, die, wenn ich mich recht entsinne, auch er gemacht hat, die sind fantastisch. Und immer wieder mal auch so diese Mischung, wenn man nicht so richtig weiß, in welcher Zeit man ist, wo dann einfach diese Jahreszahl so ein wenig doppeldeutig dargestellt wird, einfach ziemlich cool. Und immer wieder kleine neue Ideen. Ne? Wir haben das Syndikat, das ziemlich abgefahren ist, weil es von einer Person, naja, nicht regiert wird, aber die ganz weit oben ist, die einfach Mist macht und die Fälle ein wenig davon schwimmen sieht und jetzt da Probleme hat. Dann wieder lustige Szenen, dann sind wir irgendwo in dem, ich weiß gar nicht wo, jedenfalls sieht das noch alles relativ normal aus, wo dann die Polizistin plötzlich ermittelt und dann meint, naja, das sind alles nur Gimmicks, das ist alles nur Schwachsinn und das Zeitreisen gibt's nicht und das absolut nicht für ernst nimmt. Das macht einfach irgendwie Spaß. Ne? Also ich mag diese Art von Geschichten, weil sie auch hier immer wieder Momente hat, Drehungen und Wendungen, die man so nicht kommen sieht. Ohne jetzt zu viel zu spoilern, in einem Heft werden dann die uralten Zeitmaschinen rausgeholt und die sieht eher aus wie so ein Tiefseetaucherkäfig, wenn man mit den Haien tauchen geht, mit ein bisschen irgendwelche Elektronik und ein bisschen Gaffertape dran geklatscht, ist schon der Hammer. Und es hat halt für mich auch so ein bisschen was, also jetzt nicht unbedingt von der Geschichte selbst, sondern immer dieses Moment, wenn die reisen, die werden halt eigentlich immer hin und her geschickt und wissen auch nicht so richtig, was sie erwartet, außer dass die Luft mal dreckig ist und haben halt auch so eine gewisse Spanne, die diese Klapperkiste an Zeitmaschine, die hat immer nur, die muss in 100 Jahren Rhythmen springen, weil sie nicht weiterkommt. Einfach geniale Ideen, die dieses Buch aufzeigt. Und ja, ich finde es fantastisch. Also wie gesagt, mich erinnert das dann manchmal an manchen Stellen, obwohl das halt tatsächlich nicht so weit zurückgeht an die Zeitmaschine von Orson Welles. Aber das ist es dann doch nicht, sondern es ist halt wirklich ein klassischer Sci-Fi-Comic, der, auch wenn es mal ein wenig paar Wörter mehr sind, das kommt selten vor, trotzdem noch spannend ist und nicht irgendwie redundant ist und einfach fantastisch sich einfügt in das große Ganze. Und die Cover, die sind grandios, weil die sind in so einem Schwarz-Gelb gehalten, was besonders cool aussieht, denn man hat so ein wenig ein Gefühl dafür, was bei rauskommt, also in welche Richtung das geht. Man hat auch am Ende immer so kleine Anhaltspunkte wie Zeitreisen, so ein Spinnennetz und auch so, auch manchmal auch, es gibt kein Geld zurück und so. Und ja, ich finde es eine geniale Inszenierung eines Comics, gerade auch dann, wenn es geht um Polizisten, die bestochen werden, ne? Und dann sagt ihr, die Medikamente, also mit den Medikamenten, mit dem Bruder abhängig ist, die werden erst in 100 Jahren erfunden und in 200 Jahren können sich die Reichen leisten und in 500 Jahren kannst selbst du dir das leisten. Wie du jetzt hier rankommst, das sei mal dahingestellt. Ne? Und dann werden die halt erpresst. Also wer Zeitreisen mag, wer eben so dieses Genre einfach genial findet, der soll hier unbedingt mal reingucken. Das ist ein tolles Buch. Das gibt es entweder bei Comixology als Einzelausgabe so um die, ich sag mal, 2 Euro, 2,50 Euro. Oder halt, ihr wartet noch ein Weilchen, dann kommt im Herbst das Trade Paperback raus und dann werdet ihr echt viel Spaß haben, gerade was das Artwork angeht und insgesamt, ich habe es wirklich verschlungen und hab's gemocht und ich liebe das Artwork von den beiden, also nicht von den beiden, ich weiß nicht, ob Declan Chevy da auch was mit dran gemacht hat, aber von Roy McConville, von Joey Palmer. Und auch das Lettering ist halt wirklich hervorzuheben, weil es halt irgendwie Spaß macht. Also gerade diese Soundeffekte und diese Kleinigkeiten, die da dran sind. Das macht einfach Lust. Das ist ein gutes Comic, was insgesamt ein rundes Erscheinungsbild hat. Und das muss man ja einfach mal loben. So, also Time Before Time von Declan Shelby und Rory McConville unbedingt mal reinschauen. Großartiges Ding. Demnächst alle 5 Hefte in einem Trade Paperback verfügbar. Oder wer nicht warten kann, der kann, glaube ich, wenn dieser Podcast rauskommt, dann nächste Woche auch schon das 5. Heft kaufen. Und dann weiß er zumindest, wie Handlungsbogen 1, also Volume 1, ausgeht. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weitere Besprechung dieser Art wie immer auf comicreview.de. Macht's gut. Tschüss. Ihr hört Why Not Ausgabe 58, sprich 3 Hefte noch, dann ist es vorbei. Und erschwerend kommt hinzu, die 58. Ausgabe, das 58. Heft, hat einen ganz schönen Down zurückgelassen. Das verrät vielleicht schon zu viel, also wer wirklich in Echtzeit mitliest, skippt diesen Podcast, lest das Heft und dann könnt ihr es nochmal anhören. Deswegen werde ich das Ende auch hier nicht nochmal thematisieren, vielleicht am Anfang des nächsten Podcasts. Wir sehen jedenfalls, ihr wisst ja, Yorick ist quasi davon Beth auf und davon gerannt und auf der Suche nach Agent 350 und findet sie natürlich auch in Paris, logischerweise, sie sind ja alle in Paris. Dort steht sie am Fenster mit einem kleinen Schwarzen und ja, sie fangen eine Unterhaltung an und dann merkt man, die beiden kommen sich näher und gestehen sich ihre Gefühle ein. Währenddessen ist der israelische Geheimdienst natürlich immer noch auf der Suche nach Yorick, findet Hero, findet Beth, findet den Kleinen und macht ein wenig Randale. Und Natalie hat natürlich auch den anderen Kleinen, immer noch die Russin. Und das, ich finde es immer irgendwie lustig, also die spricht halt immer so einem Russisch, dass man halt mit da und jetzt, ne, man versteht, wenn man irgendwie so ein bisschen Russisch drauf hat noch, aber jedenfalls will sie den Kleinen in Sicherheit bringen und es entspinnt sich so ein kleiner Streit zwischen Hero, nee, wie hieß er immer, naja, jedenfalls der zweiten weiblichen, also, ne, und dann, es ist halt gemein irgendwie, aber es ist halt trotzdem schön zu sehen, dass die beiden sich da so involvieren um die Nachkunft oder die danach kommen werden. Naja, wie gesagt, der israelische Geheimdienst hat das Versteck der Freundin gefunden und hat dann auch das Versteck, beziehungsweise kriegen sie raus, wo Agent 350 wohnt und die machen sich auf den Weg und Yorick und die beiden kommen sich immer näher und sie sagt, oder Yorick erzählt dann, dass er sie eigentlich liebt und aber jetzt nicht das überspitzt gleich quasi da ja forcieren möchte und er sagt, ey, damals diese Begegnung im Wald, wie hieß es nochmal, diese Selbstfindung quasi, als er versucht hatte, sich umzubringen, dann hat er sie am Ende gesehen und ihm war damals schon klar, er war sich halt nicht mutig genug, das einzugestehen, dass sie zu seinem Leben gehört und er sie gerne, ja, also sie soll ein Teil seines Lebens werden. Und es ist so richtig Hollywood-mäßig und eigentlich ein bisschen kitschig und einfach trotzdem schön und dann gibt's aber auch noch ein Ende, das ich an dieser Stelle nicht verraten werde, weil ich es einfach so ein bisschen doof finde eigentlich. Ne? Ich habe es aber tatsächlich verdrängt. Also es war mir nicht mehr bewusst gewesen. Und ich kenne das ganz Ende noch, das richtige Ende, das war mir noch klar. Aber wir hatten es ja jetzt im letzten Huntingdown Comic Podcast, wie gut dieses Buch da ist. Und Helga hatte gemeint, ja, nach dem zweiten, also wenn man das nochmal liest, dann ist das nicht wie das erste Mal. Ja, das stimmt. Und trotzdem, es ist immer noch auf seine ganz eigene Art und Weise faszinierend. Und Daumen hoch. Also ich weiß nicht, vielleicht lese ich sogar dann nochmal, vielleicht ist es eines dieser Bücher, die man, weiß ich nicht, einmal im Jahr nochmal lesen muss. Da muss ich ja nicht nochmal Podcast aufnehmen, dann kann man ja auch mal ein Trade Paperback in einem Rutsch lesen. Jetzt mache ich ja wirklich mal so eine Pause dazwischen, weil ich es einfach mal ein bisschen sacken lasse. Es hat natürlich nochmal eine andere Qualität wie damals, als es in Echtzeit rausgekommen ist, dann kam es ja auch nicht wöchentlich, da kam es ja auch monatlich raus vielleicht, oder ich weiß es gar nicht genau. Aber jedenfalls ganz großes Kino. Also Why the Last Man, wer immer noch nicht angefixt ist, unbedingt mal reingucken. Das ist eine Überraschung in sich. In diesem Sinne, ne, ihr kennt das Spiel, hinter allen anderen Comic Reviews gibt es dann immer noch die anderen Ausgaben. Ihr habt also noch, wenn das die erste war, ja 58, dann 57 vor euch, dann einfach 57 Ausgaben von Comic Review zurück und da einfach mal reingucken. Ist ja auch schon über ein Jahr her. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.